Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag ist eigentlich auch der Tag der Kameradschaftsfeste. Wir hatten heute in Schladming schon einen Gottesdienst, wo auch die Kameradschaft anwesend gewesen ist. Und das ist für mich Anlass zu fragen, was ist ganz allgemein ein guter Kamerad? Interessiert euch das? Was ist eigentlich ein guter Kamerad? Gehen wir ein bisschen hinein ins Militärische und stellen uns Folgendes vor. Der Feldwebel fragt: Schütze Röder, wie verhalten Sie sich, wenn das Kommando ertönt, Freiwillige vor? Schütze Röder meint, dann trete ich zur Seite, damit die Freiwilligen vortreten können. Ist das ein guter Kamerad? Was ist eigentlich ein guter Kamerad? Vielleicht nähern wir uns der Antwort auf diese Frage dadurch an, dass wir andere Ausdrücke für Kamerad betrachten. Manchmal ist ein Kamerad ein Geselle, ein Weggefährte, ein Begleiter. Und Kameraden gibt es übrigens schon in der Bibel. Ich werde euch heute vor allem aus dem Propheten Daniel etwas über Kameradschaft erzählen. Und das hebräische Wort im Alten Testament für Kamerad ist Haber. Das begegnet uns wieder in dem 1971 von Wolfgang Teuschel geschriebenen Buch, in dem er das Neue Testament ins Wienerische übersetzt hat und den Titel geschrieben hat: Jesus und seine Kameraden, auf gut Wienerisch, Jesus und seine Haverer. Da steckt das Wort Haber drin, der Kamerad. Und mit Jesus und seine Haverer meinte Teuschel Jesus und seine Jünger. Das führt mich zu der Aussage, ein Nachfolger von Jesus ist ein guter Kamerad. Oder andersrum gedreht, ein guter Kamerad ist ein Nachfolger von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr die Trilogie kennt, Der Herr der Ringe im Kino, ein berühmter Film. Der erste Teil dieser Trilogie trägt auch den interessanten Titel Die Gefährten. Oder anders gesagt, die Kameraden. Und die Kameradschaft in Herr der Ringe besteht aus dem Zauberer Gandalf, den Hobbits Frodo, Sam, Pippin und Merry, den Menschen Aragorn und Boromir und dem Elb Legolas und dem Zwerg Gimli. Und auf dem Weg in das Land Mordor müssen diese Kameraden das Nebelgebirge überwinden. Auf das werde ich noch einmal zurückkommen. Aber jetzt zunächst ein Ausflug ins Alte Testament zu Daniel und seinen Kameraden oder zur Kameradschaft von Daniel. Die bestand aus folgenden Herren: Daniel, Hanania, Michael und Azaria. Oder wenn wir es deutsch sagen würden, Hansi, Mischa, Atze und Dani. Und angesichts ihrer Geschichte formuliere ich folgende erste These. Gute Kameraden kommen durch gute Kameradschaft in schweren Zeiten zurecht. Gute Kameraden kommen durch gute Kameradschaft in schweren Zeiten zurecht. Mit dem Propheten Daniel bewegen wir uns im 6. Jahrhundert vor Christus. Es hatte wieder mal Krieg gegeben. Junge Leute wurden eingerückt, Gewonnen hat Nebukadnezar, der babylonische Großkönig. Der hat zum Beispiel auch Jerusalem erobert, die Stadt zerstört samt Tempel und hat die Elite aus Jerusalem verschleppt nach Babylon, ins babylonische Exil und hat angefangen, dort die Juden umzuerziehen, auf königstreu, regierungstreu, staatstreu und linientreu. Das hatten wir. Erinnert ihr euch? Und Nebukadnezar träumte von den ergebenen Diensten der Jugend. Und deswegen hat er, obwohl sie verschleppt waren, für die Verschleppten gut gesorgt. Aber sein Ziel war, aus Gottesdienern Königsdiener zu machen. Und das wollten Diktatoren verschiedener Zeiten immer wieder. Und dabei gibt es immer auch die drei Bereiche Leib, Seele und Geist. Bei Daniel und seiner Kameradschaft war davon betroffen Essen, Denken und Glauben. Da mischte sich Nebukadnezar jetzt ein, Essen, Denken und Glauben. Das Erste, was Nebukadnezar bei den jungen Kameraden gemacht hat, er hat ihnen die Ausweise abgenommen, um sie umzuschulen, wollte er sie auch umbenennen. Das war keine harmlose Spielerei, sondern das war System. Denn in allen vier jüdischen Namen kam das Wort Gott vor. Aber Nebukadnezar wollte ja selber Gott sein. Daniel heißt auf Deutsch Gott ist Richter, sagen wir mal Gotthard. Michael heißt Wer ist wie Gott, sagen wir mal Gottwald. Hanania, der dritte Kamerad, heißt auf Deutsch Güte Gottes, sagen wir mal Gottlieb. Und Asaja, der vierte Kamerad, heißt Gott hilft, also Gott hilf. Wenn die vier zusammen waren, hätte es etwa so tönen können. Du, Gott hilf, sei mal so lieb und hilf dem Gottlieb beim Abwischen der Tafel, damit der Gotthard verbessern kann, was der Gottwald falsch gemacht hat. Überall Gott, immer Gott. Fromme Namen. Das war aber für die Kaderschmiede des Nebukadnezar unmöglich. Die Erinnerung an den jüdischen Gott muss weg. Und das hatten wir schon mal. Ich denke, ihr bekommt jetzt die eine oder andere Assoziation. Jedenfalls dachte Nebukadnezar, in die Köpfe muss meine Ideologie rein. Die jungen Leute müssen mein Denken übernehmen. Ich lese euch auch ein bisschen, wie es geschrieben steht in Daniel Kapitel 1. Und der König Nebukadnezar sprach zu seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, die tauglich sind, sondern schön begabt, weise, klug und verständig, wären also fähig, an des Königs Hof zu dienen, und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer, das sind die Babylonier, unterrichten lassen, und nebenbei sollten sie dann auch seinen Speiseplan übernehmen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen oder soll ich sagen umerzogen werden. Umerziehung, das versuchen alle Ideologien. Das war jetzt nobel von dem König Nebukadnezar, hatte aber folgenden Haken. Ein Teil jeder Mahlzeit von Nebukadnezar wurde den babylonischen Göttern geopfert. Und da spürte die Kameradschaft des Daniel, da können wir jetzt nicht mitmachen. Warum nicht? Daniel und seine Kameraden, die hatten sich vorgenommen, wir wollen an Gott glauben, auch weiterhin. An unseren Gott, den wir im Lande Israel verehrt haben. Wir wollen an ihn glauben, auch in einer gottlosen, in dem Fall der babylonischen Welt. Die jungen Leute hatten noch ein waches Gewissen. Die hatten verstanden, im Glauben wird man unter Umständen auch ganz schnell schwach. Deswegen braucht man Glaubensgenossen, Glaubenskameraden, Freunde. Und es gab damals nur wenig unter den vielen Verbannten, die treu blieben. Dani, Hansi, Mischa und Atze, die sagten sich aber, wir würden zwar auch lieber woanders leben, zum Beispiel in unserer Heimatstadt Jerusalem, aber wir leben nun mal jetzt hier in Babylon. Gott hat uns hierher gestellt. Und dann haben sie keine Plakate geklebt mit der Aufschrift Nebukadnezar ist blöde. Sie haben keine Flugblätter gegen Babylon verteilt. Sie wussten, hier müssen wir jetzt manches mitmachen. Wir können nicht einfach aussteigen, aber es gibt eine Grenze. Und wenn die überschritten ist, ist die Trennung von Gott vollzogen. Und das darf uns jetzt nicht passieren. Deshalb müssen wir eine klare Grenze ziehen und klären, ab wann wir Gott mehr gehorchen werden als den Menschen. Gewissermaßen sagen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist Schluss. Und mit dieser Grenzziehung, liebe Gemeinde, tut die Kameradschaft des Daniel etwas ganz Wichtiges. Sie rettet ihren Glauben. Viele verlieren ja ihren Glauben auch heute. Nicht aber etwa durch Zweifel oder Vernunftargumente zuerst, sondern viele verlieren auch heute ihren Glauben durch die Anpassung an eine gottlose Umwelt, durch eine unbemerkte Infiltration mit dem Zeitgeist. Und unser Zeitgeist ist zurzeit wohl hauptsächlich bestimmt von dem, was wir Individualismus nennen. Jeder tut so, wie er will. Daniel und seine Kameraden, die haben jetzt die Grenze gezogen beim Essen und Trinken, eben weil ein Teil davon den babylonischen Göttern geopfert wurde. Und wenn sie da mitgemacht hätten, dann hätte es so ausgesehen, dass sie auch an die babylonischen Götter glauben und dann hätten die Babylonier auf sie mit dem Finger zeigen können, schau mal, die sind jetzt auch Nebukisten geworden. Aber wie heißt es in Daniel 1, Vers 8? Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Daniel ist also zum Küchenchef gegangen und hat gesagt, setz mich bitte auf Diät mit meinen Kameraden. Und Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Die jungen Leute kriegen jetzt wirklich Wasser statt Wein, Gemüse statt Braten. Aber der Küchenchef sorgt sich, dass sie jetzt zu dünn vielleicht werden, dass sie ohne die königlichen Schnitzel vom Fleisch fallen und sich dann nicht mehr als Regierungsbeamte für Nebukadnezar eignen. Und da fürchtet er um sein eigenes Leben, wenn das rauskommt, dass ich das genehmigt habe. Und Daniel schlägt darum einen 10-tägigen Test vor. Am Ende haben die Kameraden den Test bestanden. Daniel 1,15 heißt es. Und nach den 10 Tagen sahen Daniel und seine Kameraden schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Also Daniel knabbert seine Radieschen, aber mit einem guten Gewissen und mit einem dankbaren Herzen und wohl auch mit einem Tischgebet. Und deshalb gedeiht er dabei. Er fühlt sich wohl, obwohl das, was er isst, nur Gemüse und Kohl ist. Jedenfalls in den Augen Nebukadnezars. Das ist nichts Gescheites zum Essen. Und junge Leute hören heute auch wieder Ähnliches, zum Beispiel so. Glaube, das ist doch Kohl. Kirche, das ist doch Käse. Bibel, das ist kalter Kaffee. Davon kann man doch nicht leben und satt werden. Andere Lebensmittel sind wichtig. Aber wie heißt es von Daniel und seinen Kameraden? Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Daniel und seine Kameraden erfahren, Gott ist denen treu, die ihm treu sind. Wir sagen ja manchmal den Satz, und alle Diktatoren der Weltgeschichte haben das auch geglaubt, wenn wir die Jugend haben, haben wir die Zukunft. Nebukadnezar hatte zwar die Jugend, aber er hatte nicht die Zukunft. Es hat nicht mehr lange gedauert, da ist das babylonische Großreich zusammengeklappt und ein neues Großreich, das Assyrische, kam auf. Daniel 1, 21 heißt es aber interessanterweise, und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des persischen Königs Kyros. Die Großreiche klappen zusammen. Der Gott treu ist, bleibt. Das führt mich zusammenfassend zu meiner zweiten These. Gute Kameraden widerstehen durch gute Kameradschaft dem Geist der Zeit. Bei vielen Kameraden haben wir das nicht so unbedingt feststellen können, aber vom biblischen Maßstab her ist es so zu formulieren. Gute Kameraden widerstehen durch gute Kameradschaft dem Geist der Zeit. Wie geht die Geschichte weiter? Eines Tages hat Nebukadnezar einen Albtraum und hat ihn vergessen. Und dadurch wird er jetzt ungemütlich, weil er sich nicht erinnern kann an das, was er geträumt hat. Es kommt ihm aber irgendwie bedeutsam vor. Wir verstehen manchmal auch unsere Träume nicht. Und unser Verhältnis zur Weltgeschichte ist manchmal so, dass wir das Gefühl haben, sie ist ein böser Traum. Oder, wie es bei Herr der Ringe heißt, die Geschichte ist ein Nebelgebirge. Wir fragen zum Beispiel im Hinblick auf die nationalsozialistische Zeit, wie ist es überhaupt möglich gewesen, was da alles passiert ist, Nebelgebirge. Weil Nebukadnezar seinen Traum nicht verstanden hat, ruft er nach den Fachleuten. Sachverständige und Experten sollen ihm helfen, sie erweisen sich aber selbst als hilflos. Nebukadnezar, wie sollen wir dir deinen Traum erklären, wenn du ihn uns nicht erzählen kannst? Und wenn Weise nicht mehr weiter wissen, dann gibt es ganz schnell den Griff zur Gewalt. Wenn der Kopf nicht mehr funktioniert, wird die Faust ausgepackt. Und so war es schon damals. Nebukadnezar, ärgerlich, plante eine blutige Säuberungsaktion bei seinen Sachverständigen. Daniel 2, 13. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Kameraden suchte man, um sie zu töten. Und das war jetzt die Stunde des Daniel. Er hatte, wir stellen uns das leicht vor, auch immer wieder die Frage, warum hat Gott das zugelassen, dass ich hier im fremden Land sein muss? Und plötzlich spürt er, das macht Sinn. Gott gebraucht mich. Ich soll in seinem Auftrag jetzt etwas sagen. Und wir sollen, weil da eine Herausforderung ist bei dem ungeklärten Traum des Nebukadnezar, als Kameradschaft beten. Aber wir kennen alle den Satz, wenn das vorgeschlagen wird, bloß mit Beten, heißt es oft, ist doch auch nichts getan. Aber Daniel wusste, und deswegen wurde er zum Beter mit seinen Kameraden. Beten gibt Kraft. Beten kostet zwar auch Kraft, aber die Hinwendung zu Gott gibt uns Kraft. Daniel 2, und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, dass da eine Tötungsabsicht in einer Säuberungsaktion geplant ist, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses, und Daniel und seine Kameraden nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Also da spielt jetzt plötzlich das Gebet eine zentrale Rolle. Und das führt mich zu meiner dritten Kameradschaftsthese. Gute Kameraden stehen durch gute Kameradschaft füreinander vor Gott ein. Sie geben sich geistliche Rückendeckung. Sie geben sich geistlichen Feuerschutz, weil Christsein nicht im Vergnügungspark stattfindet. Und an Daniel und seinen Kameraden sehen wir, wer vor Gott kniet, der kann aufrecht vor den Menschen stehen. Wer sich selbst vor Gott gebeugt hat, der muss vor den Herren dieser Welt, den Diktatoren, keinen krummen Buckel mehr machen. Und dann deutet Daniel mit Hilfe Gottes und offenbart im Gebet den Traum des Nebukadnezar. Was hat er geträumt? Schlicht und einfach hat er geträumt den Zusammenbruch der Weltreiche und die Ablösung der Weltreiche. Und zwar deshalb, und das hat er im Traum richtig bildlich gesehen, weil alle Reiche auf tönenden Füßen stehen. Und Daniel sagt in Kapitel 2, ab Vers 44, der Gott des Himmels wird ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, im Gegensatz zu allen anderen Reichen. Auch das tausendjährige Reich von Adolf Hitler hat nicht lange überlebt und Bestand gehabt. Der Gott des Himmels wird ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird alle diese Königreiche, die kommen und gehen, zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, herunterrollte, der Eisen, Kupfer, Ton und Silber und Gold zermalmte. Diese Bestandteile stehen jeweils für kommende und gegangene Weltreiche. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Die Botschaft des Daniel, und sie gilt auch für uns, ist, das Reich Gottes ist das Ziel der Weltgeschichte. Und immer dann, wenn wir Gott nicht mehr über uns haben, sondern wenn wir selbst das Höchste und Oberste sind, dann gewinnt die Ideologie und die Diktatur. Aber am Ende steht das Reich Gottes und das Gericht Gottes, und Jesus ist der Rollstein, der alle wiedergöttliche Macht zermalmt. Jesus ist der Rolling Stone, der alle irdischen Reiche beendet. Deswegen meine vierte These: Gute Kameraden wissen durch gute Kameradschaft, dass sie ins Reich Gottes gehören. Nicht zu irgendwelchen Reichen dieser Welt, sondern in das Reich Gottes, das heißt unter seine Herrscher. Der Schluss ist kurz erzählt. Nach der Traumdeutung ist Nebukadnezar, obwohl er eigentlich betroffen ist von dem Rolling Stone, der auch über sein babylonisches Reich herrollen wird, um es zu zermalmen, er ist so glücklich, dass er Daniel und seine Kameraden zu Ministern erhebt. Aber das ist nicht unwichtig. Die jungen Männer klinken sich nicht aus, sondern hängen sich extra rein. Das führt mich zu meiner letzten These. Gute Kameraden übernehmen durch gute Kameradschaft Verantwortung in der Welt. Und wir dürfen jetzt auch gute Kameraden sein, auch wenn wir vielleicht nicht Mitglieder des Kameradschaftsbundes sind. Aber wir spüren, wie wichtig das ist, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass wir Gesellen, Weggefährten, Freunde haben, die uns begleiten und die wissen, worauf es ankommt. Ich schließe mit einem Wort von Jesus an seine Haberer, an seine Gesellen, an seine Freunde, an seine Kameraden. Er sagt zum Abschied: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Kameraden. So übersetze ich es jetzt. Ihr seid meine Kameraden, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Kameraden seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Barmherziger Gott und Vater, hab Dank, dass wir deine Freunde, deine Kameraden, deine Gesellen sein dürfen. Und dass wir nicht alleine unseren Weg gehen müssen, sondern Weggefährten haben dürfen, die uns begleiten und ermutigen. Hilf auch zu uns. Hilf auch uns zu guter Kameradschaft, dass wir einander begleiten und beistehen, Rückendeckung geben und Stärkung zuteil werden lassen. Und hilf, dass wir begreifen, dass wir nicht selbst ganz oben zu stehen haben, sondern dass du über allem stehst, weil wenn wir es tun, die Gefahr der Diktatur und der Gewaltherrschaft droht. Lass uns unseren Platz und unsere Stellung finden unter dir, dass wir dann auch dich von Herzen lieben können und unseren Nächsten wie uns selbst. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.